Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 57, Kryptowährungen. Bitcoin, Ether, Ripple und so weiter heißen sie. Die Rede ist von Kryptowährungen, die wir als Anlageklasse kennen, und trotzdem sträubt sich bei mir immer etwas, wenn ich das als Anlageklasse bezeichne, denn für eine Anlage braucht es mehr als Einsen und Nullen, aber dazu später noch mehr. Wer meine Newsletter liest, dem ist vielleicht aufgefallen, dass mein Newsletter, der gerade vor 2 Tagen rausgegangen ist, den gleichen Titel hatte. Und das ist Absicht. Ich möchte nämlich mal einen Versuch machen. Ich möchte zukünftig einige Newsletter und Podcasts verbinden. Das heißt, sie sollen das gleiche Thema haben. Ich werde natürlich jetzt nicht einfach meinen Newsletter vorlesen. Das wäre ein bisschen einfach und nicht in meinem Sinne. Sondern ich möchte in meinem Podcast den Newsletter ergänzen. Also ich stelle mir das so vor, dass im Newsletter so die Zahlen, Daten, Fakten stehen, da kann man also auch mal ein bisschen nachlesen. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bitcoin und Ether erwähne, ja, was ist der Unterschied und wie groß sind denn eigentlich diese verschiedenen Bitcoins und Ethers und Ripples und so weiter. Das steht alles im Newsletter. Und im Podcast möchte ich mehr unterhaltend über diese Dinge sprechen und vielleicht auch gerade im Bereich dieser Kryptowährungen so ein paar Kuriositäten erwähnen. Ja, und ein Gefühl dafür wecken, ist das eigentlich etwas, was ich als Anlage in Betracht ziehen sollte oder eher nicht. Wie gesagt, wer sich da tiefer mit beschäftigen möchte, der lese sich gerne meinen Newsletter durch. Und ich freue mich auch über Feedback. Ist das also jetzt eine gute Idee, die beiden Medien zu koppeln? Oder ist das völlig daneben? Oder sagt der ein oder andere vielleicht, wieso? Ich wusste gar nicht, dass der Schulte auch einen Newsletter hat. Kenne ich gar nicht. Also mir reicht der Podcast. Ja, deshalb dieses Mal geht's also in Ergänzung zum Newsletter um das Thema Kryptowährungen. Was ist das eigentlich? Also wenn wir da Kryptowährungen hören, dann denken die meisten erstmal an Bitcoin. Und Bitcoin ist auch mit Abstand die wichtigste Kryptowährung. Deshalb, wenn ich in Zukunft Bitcoin sage, dann sind dann die anderen auch mit eingeschlossen. Also der Bitcoin ist eine digitale Währung, wobei auch der Begriff Währung nicht ganz richtig ist, denn Währungen sind ja offizielle Zahlungsmittel. Also wir haben das offizielle Zahlungsmittel Euro, das ist die Währung, die wir hier im Euroraum haben. Man kann mit dem Bitcoin auch mal im Internet bezahlen, aber der Bitcoin ist in Deutschland kein Zahlungsmittel und erst recht kein offizielles Zahlungsmittel. Also es gab mal Versuche, den Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel einzurichten. Dann heißt das aber auch, dass jeder diesen Bitcoin akzeptieren muss. Das stelle man sich jetzt mal vor, dass der kleine Kiosk um die Ecke plötzlich Bitcoin akzeptieren muss. Das fände ich keine gute Idee, denn die Währung Bitcoin hat wie alle anderen digitalen Währungen und Kryptowährungen ebenfalls die böse Eigenschaft, dass sie sehr stark schwankt. Und das ist schon mal der wichtigste Unterschied der digitalen Währungen oder Kryptowährungen im Vergleich zu den offiziellen Währungen wie Euro und Dollar und Yen und wie sie alle heißen, also den offiziellen Zahlungsmitteln, denn sie unterliegen keiner Regulierung. Wir haben ja in Europa die Europäische Zentralbank, in den USA ist das die Federal Reserve, also die Zentralbanken, die sich darum kümmern, dass wir eine gewisse Geldwertstabilität haben. Und das ist sehr wichtig. Wer mal Inflation erlebt hat, der weiß, was es bedeutet, wenn das Geld Tag für Tag weniger wert wird. Das ist nicht schön. Also Inflation ist nicht gut und das umgekehrte Deflation, da haben die Volkswirte noch mehr Angst vor, denn man stelle sich vor, was passiert, wenn die Dinge täglich billiger werden, also das Geld immer mehr wert, dann erleben wir das, was wir im Bereich der Technologie und der Handys häufig sehen. Die Menschen sitzen auf ihrem Geld, wollen es nicht ausgeben, weil sie denken, Mensch, wartest du noch eine Woche, dann kommt die neueste Release raus und dann hast du wieder fürs gleiche Geld mehr Leistung. Oder das neue iPhone kommt raus und das kostet nicht mehr, sondern bringt wieder fürs gleiche Geld mehr Leistung. Ich konsumiere also nicht, ich gebe kein Geld aus, sondern horte Geld. Und das ist nicht die Idee von Geld. Geld ist ein Tauschmittel und das soll zirkulieren, das soll nicht gehortet werden. Deshalb, Währungen sollen nicht schwanken. Wir wollen keine starken Schwankungen bei Währungen haben. Und gerade die wichtigen Währungen, also die sogenannten Reservewährungen, die von Staaten auch gerne in Form von Staatsanleihen gekauft werden, sollten möglichst stabil sein. Und der Euro, der Schweizer Franken und der Dollar sind so, das britische Pfund auch, sind so Beispiele für stabile Währungen, die gerne als Referenzwährung eingesetzt werden. Was dagegen mit dem Bitcoin passiert, das möchte ich hier mal kurz für die letzten 5 Jahre darstellen. In den letzten 5 Jahren hat sich der Bitcoin 2-mal verdoppelt, 1-mal vervierfacht und 1-mal sogar versechsfacht. Und das alles innerhalb eines Jahres, teilweise innerhalb weniger Wochen. Umgekehrt hat der Bitcoin auch 2-mal 25% seines Wertes verloren, also hat sich um 1/4 verbilligt. 1-mal hat er sich halbiert und 1-mal sogar 3/4 seines Wertes verloren. Und jetzt möchte ich den Anleger sehen, der ruhig bleibt, wenn er sieht, dass sein Geld, sein Vermögen um 3/4 eingebrochen ist. Also da muss man schon ein sehr dickes Fell haben, um das auszuhalten. Das ist also ein Riesenproblem, diese fehlende Regulierung. Auf der anderen Seite ist genau das ja auch der Punkt, der diese Kryptowährungen so interessant macht, weil sie eben nicht reguliert werden, sehen das viele Menschen entweder aus ideologischen oder emotionalen Gründen als Gegenentwurf zu den Währungen, die durch die Banken, durch die Zentralbanken kontrolliert werden. Aber auch das wissen wir, aus diesem Grunde, wegen der fehlenden Regulierung, zieht es natürlich auch viele Kriminelle an sich. Also Bitcoin und Co. werden gerne genutzt, um Geld zu waschen. Ich habe in meinem Newsletter das Beispiel dieser Spam-Mails gebracht. Ich kriege ständig irgendwelche Mails, in denen angedroht wird, wenn ich jetzt nicht sofort so und so viel Bitcoin überweise, dann werden irgendwelche furchtbaren Videos von mir veröffentlicht. Ist natürlich alles Quatsch. Diese Mails gehen an Tausende von Menschen raus. Diese Kriminellen kaufen halt die Adressen irgendwo und dann werden solche erpresserischen Mails verschickt. Da sollte man also nicht allzu viel drum geben. Aber es zeigt eben, immer sollen Bitcoin überwiesen werden. Der Vorteil ist halt, es muss kein Konto eingerichtet werden, das nachvollziehbar ist. Ich kann also als Krimineller völlig anonym bleiben. Ich kann mir dieses Geld, diese Bitcoins überweisen lassen in meine Wallet und niemand kann nachvollziehen, wo das Geld hingegangen ist. Das ist der Grund, warum Bitcoin eben auch im kriminellen Milieu sehr beliebt ist und umgekehrt auch der Grund, warum viele Staaten den Bitcoin nicht haben wollen oder sogar verboten haben. Wie ist der Bitcoin jetzt einzuordnen? Wie gesagt, als Währung tue ich mich schwer, wirklich zu sagen, dass es eine Währung ist. Er liegt für mich irgendwo zwischen Währung und Gold. Mit Gold hat das tatsächlich, oder generell mit Edelmetallen, einige Gemeinsamkeiten, denn der Bitcoin ist genau wie Gold relativ selten, also er ist ja begrenzt. Die Summe aller Bitcoins ist nach oben auf, schlag mich tot, 21 Millionen Stück, glaube ich, beschränkt und dann ist Schluss. Dann werden keine zusätzlichen Bitcoins mehr geschürft. Das steckt in dem Algorithmus des Bitcoin drin. Schon jetzt wird es ja immer schwieriger, den Bitcoin zu schürfen, also um neue Bitcoins zu erschaffen, ist immer mehr Rechenleistung nötig und der letzte Bitcoin wird wahrscheinlich den gesamten Energiehaushalt von Deutschland in einem Jahr verschleißen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall steigt die Energie, die ich brauche, um diese Bitcoin zu berechnen, exponentiell an. Viele Kunden kennen auch meine Einstellung zu Gold. Ich sage auch bei Gold immer, das ist kein Investment, denn Gold ist einfach nur ein Edelmetall, das sieht schön aus, das kann ich anfassen, ja, aber nicht mal das kann ich beim Bitcoin. Aber Gold und Bitcoin bekommen eben auch keine Zinsen, sie schütten keine Dividende aus und ich kann keine Miete vereinnahmen. Das ist immer mein Mantra, was ich immer wiederhole, wenn jemand sagt, ist das eine gute Anlageidee, dann frage ich zurück, welche Erträge gibt es? Also worin ist denn der Wertzuwachs eigentlich begründet? Der Bitcoin ist eine reine Spekulation, eine Wette auf zukünftig steigende Preise. Und wo der Bitcoin jetzt gerade vor kurzem die 100.000-Dollar-Grenze durchschlagen hat, denkt natürlich jeder, oh super, demnächst kostet der Bitcoin vielleicht 1 Million. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber das ist das Gleiche, ich vergleiche das gerne mit einem Besuch im Spielcasino. Man stellt sich vor, ich habe 100.000 Euro, gehe ins Spielcasino und lege alles auf Rot. Und Rot kommt. So, war das jetzt richtig? Also ist die Tatsache, dass ich mein Vermögen in kürzester Zeit verdoppelt habe, ein Beleg dafür, dass ich richtig gehandelt habe? Nein, das Beispiel zeigt natürlich, dass es nicht richtig war, sondern dass es pures Glück war. Also das Ergebnis einer Transaktion ist nicht alleine dafür verantwortlich, zu sagen, das ist richtig oder falsch. Ich habe vor kurzem ein schönes Zitat gelesen, was dazu passt. Da wurde der Thomas Strüngmann, den Namen kennt vielleicht nicht jeder, aber er gehört zu den 10 reichsten Deutschen. Er ist Multimilliardär, er hat die Firma Hexal mit seinem Zwillingsbruder gegründet und erfolgreich verkauft. Und sein Hauptvermögen hat er durch BioNTech gemacht, denn da hat er sich in frühem Stadium beteiligt und ist dadurch eben zum Milliardär geworden. Und er wurde in einem Buch, das vor kurzem erschienen ist, gefragt, sagen Sie mal, Herr Strüngmann, Sie sind ja sehr erfolgreich als Milliardär. Und er antwortet darauf, dass er Erfolg nicht in Euro misst. Und er bringt den schönen Vergleich, dass er fragt, glauben Sie denn, dass ein Bankräuber, der nicht erwischt wird, erfolgreich ist? Also allein die Tatsache, dass ich viel Geld auf dem Konto habe, bedeutet nicht, dass ich erfolgreich bin oder dass ich was richtig gemacht habe. So, und daran musste ich denken, als ich mir so die Gedanken zu diesem Podcast und auch zum Newsletter gemacht habe. Allein die Tatsache, dass ich mein Geld vervielfacht habe, bedeutet nicht, dass das eine richtige Entscheidung war. Es kann sein, dass ich Glück gehabt habe, aber ich halte es trotzdem nicht für richtig. Vor allem nicht, wenn ich das mit größeren Summen mache. Dass der Bitcoin einen solchen Hype erlebt hat und eben, wie gesagt, gerade neue Höchstkurse erreicht hat, ist, ja, man kann es nicht richtig erklären. Man kann es aber auch nicht negieren. Es ist so, wie es ist. Es gibt noch andere Krypto-Assets, also das sind dann keine Währungen, sondern das sind sogenannte NFTs. Das sind im Gegensatz zu Bitcoin eben nicht replizierbare sogenannte Tokens. Damit kann ich zum Beispiel Kunstwerke erschaffen im Internet und die sind tatsächlich einmalig, die kann ich nicht kopieren. Das irrsinnigste Ausmaß, das ein solches virtuelles Kunstwerk jemals erreicht hat, das waren tatsächlich fast 70 Millionen US-Dollar. Das Kunstwerk ist vom Künstler Beeple und der hat dieses Kunstwerk, da hat er also 5000 Tage lang winzig kleine Kunstwerke zusammengesetzt, so eine Art bunten Flickenteppich. Und der hat das tatsächlich für fast 70 Millionen Dollar verkaufen können. Ein anderes Beispiel für diese NFT, die ich auch wieder überhaupt nicht nachvollziehen kann, das ist der Bored Ape Yacht Club. Das ist also eine Sammlung von 10.000 Cartoons. Diese Cartoons sind nicht gezeichnet, sondern die hat ein Computeralgorithmus hergestellt. Und die zeigen alle irgendwelche gelangweilten Affenköpfe, die unterschiedliche Felle, Mützen, Zigaretten und was weiß ich nicht haben. Und auch diese 10.000 Bildchen, die erwirtschaften so im Schnitt um die 40.000 bis 50.000 US-Dollar pro Stück. Der Höchstpreis, der für so einen Affen gezahlt wurde, das war also einer, der hatte ein besonderes Fell und der hatte einen Joint zwischen seinen Lippen. Und für diesen Affen, für diesen Token wurden im Jahr 2021 3,5 Millionen US-Dollar gezahlt für einen Internet-Cartoon. Also das sind für mich Dinge, ich kann sie nicht nachvollziehen. Da muss also eine Menge Risikobewusstsein und wahrscheinlich auch sehr viel Geld im Hintergrund sein, das man einfach übrig hat. Denn ich glaube, kein Mensch würde ernsthaft auf die Idee kommen, sein gesamtes Vermögen in einen solchen NFT zu stecken. Zumal ja auch die Gefahr ist, also bei all diesen digitalen Assets ist immer die Gefahr, dass man sie verlieren kann. Das ist also etwas, was mit zum Beispiel Fondsanteilen oder Aktien so gut wie ausgeschlossen ist. Aber gerade bei Bitcoins, da gibt es im Internet eine ganze Menge an Beispielen von Menschen, die riesige Geldsummen einfach verloren haben. Also das bekannteste ist dieser James Howell, der vor gut 10 Jahren eine Festplatte mit 8000 Bitcoins weggeworfen hat. Er wusste einfach nicht mehr, dass da die Bitcoins drauf waren, hat sich erst später daran erinnert. Und diese 8000 Bitcoins, ja, die sind jetzt mittlerweile bei 100.000 Dollar 800 Millionen Euro wert. Also der Mann wäre Multimillionär, wenn er diese Festplatte wieder finden würde. Aber die Müllkippe, auf der er diese Festplatte vermutet, verweigert ihm einfach den Zutritt beziehungsweise die Chance, diese ganze Müllkippe umzugraben. Also das ist ein Streit, der immer noch andauert. Das Kurioseste ist wohl die sehr wahrscheinliche Vermutung, dass der Erfinder des Bitcoins, der heißt oder nennt sich oder wird genannt Satoshi Nakamoto. Kein Mensch weiß, ob der wirklich existiert oder, also irgendjemand muss ja den Bitcoin erfunden und programmiert haben und man gibt ihm diesen Namen. Und dieser Bitcoin-Gründer, dessen Identität nicht bekannt ist, besitzt vermutlich eine Wallet mit etwa 1 Million Bitcoins, die, das kann man nachprüfen, seit über 10 Jahren nicht mehr bewegt wurden. Und aus diesen fehlenden Bewegungen des Bitcoin kann man schließen, dass diese Bitcoins für immer verloren sind. Insgesamt geht man davon aus, das sind, wie gesagt, Schätzungen durch die fehlenden Transaktionen, man geht davon aus, dass grob geschätzt 20% aller Bitcoins unwiederbringlich verloren sind, weil sie einfach Passwort vergessen, Festplatte entsorgt, was auch immer. Und wenn ich mir das vorstelle, 20% einer Anlageform sind einfach weg, sind einfach unwiederbringlich verloren. Puh, das finde ich doch schon sportlich. Also wenn ich das meinen Kunden sagen müsste, ihr müsst damit rechnen, dass mit 20% Wahrscheinlichkeit eure Assets untergehen, dann glaube ich nicht, dass da meine Kunden ruhig schlafen könnten. Ja, das sind also so meine Überlegungen zum Thema Bitcoin. Für mich jedenfalls unterm Strich bedeutet das, dass Bitcoins und Kryptowährungen bei jungen Leuten häufig so eine Versuchung darstellen, denn dieses schnell reich werden und ich muss nichts tun und das Geld vermehrt sich einfach, ohne dass ich was tue, ohne dass ich drüber nachdenken muss. Das halte ich für gefährlich, denn das gibt es nicht, vor allem nicht risikolos. Immer dann, wenn ich hohe Renditen erwarte, dann geht damit ein hohes Risiko einher. Diese Grundregel des Investierens, die gilt auch beim Bitcoin, die gilt bei Kryptowährungen und bei NFTs. Also bei allen Anlagen gilt diese Regel. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine Geldanlage sich in einem Jahr versechsfacht, dann weiß ich, dass sie auch den umgekehrten Weg gehen kann. Und darauf würde ich nun wirklich nicht mein Vermögen bauen. Wer das möchte, kann da vielleicht ein bisschen mit rumspielen. In dem Rahmen kann man das vielleicht mal tun. Oder es gibt auch Investmentfonds. Also ich hatte schon angekündigt, in meinem nächsten Newsletter werde ich einen Fonds vorstellen, der sich mit dem Thema Kryptowährungen befasst, aber eben nicht, indem er einfach nur Kryptowährungen kauft, sondern indem er als Aktienfonds die Unternehmen kauft, also sich an den Unternehmen beteiligt, die an der Wertschöpfungskette der Kryptoassets teilhaben. Da sind dann also auch Serverfarmen dabei und da sind Börsen dabei und Plattformen, die alle in diesem Thema eingebunden sind. Für weitere Fragen, wie immer, stehe ich gerne zur Verfügung und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, Ihr Michael Schulte. Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.